Doch die Frucht des Geistes, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, andere Übersetzung ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und letztes Mal hatte ich ja über Liebe und Freude gesprochen. Und ich war ganz überrascht, normal gucke ich nicht nach Klicks, aber diese Predigt, die ist ungefähr 30 Mal häufiger angeklickt worden als der Durchschnitt der anderen Predigten von mir. Liebe und Freude, das ist doch ein Thema, das bewegt Leute und einfach ein großes Thema. Wer will nicht Liebe und Freude? Aber wenn wir uns die nächsten beiden Teile der Frucht des Geistes anschauen, das ist mindestens genauso spannend. Denn das nächste ist, wir hatten es schon, Friede und Geduld. Wir haben hier eine Menorah, an Israel erinnern, einen jüdischen Kerzenständer. Friede in Israel. Wie groß wäre das denn? Friede in Nordkorea hatten wir. Friede zwischen Nord- und Südkorea. Wie groß wäre das denn? Friede in der Ukraine. Aber mal ehrlich, von Friede spricht da schon lange keiner mehr. Die Diplomaten bemühen sich um eine Feuerpause, wenn es hochkommt, um Waffenstillstand. Aber wenn die Waffen schweigen, ist das noch lange kein Frieden. In Nordkorea herrscht seit 1950 Krieg. Seit 1953 Waffenstillstandsabkommen. Aber dass das kein Frieden ist, da könnt ihr meine Freunde gerne nachher nochmal fragen. Echter Friede ist etwas Großes, etwas unbezahlbar Wertvolles. Und wenn wir überlegen, wie groß, wie genial, wie wertvoll echter Friede ist, brauchen wir vielleicht mit unseren Gedanken auch gar nicht so weit schweifen. Wie wäre es? Was würdest du geben für Frieden in der Familie? Was würdest du geben für Friede mit dem Partner? Friede mit oder unter den Kindern? Friede mit den Nachbarn oder Kollegen? Um mal nicht die Schwiegermutter zu bemühen. Danke. Wir merken schnell, dass uns viele schöne Dinge im Leben überhaupt nicht viel bringen, wenn der Friede fehlt. Es ist ja super, wenn du schön reich und gesund bist. Aber ohne Frieden kannst du das nicht groß genießen. Okay, soweit klar, aber was ist jetzt Friede? Auf jeden Fall mehr als das Ende eines offenen Konflikts. Wenn Russland heute aufhört, die Ukraine zu bombardieren, ist noch kein Friede. Wäre schon mal ein guter Start. Okay. Um von einem Konflikt, einem Krieg oder Streit zum Frieden zu kommen, braucht es mehr. Was braucht es noch? Versöhnung. Es braucht Versöhnung. Oft denken wir, wenn meine Waffen oder meine Argumente stärker sind als die vom anderen, dann ist bald Frieden. Wenn der andere platt ist. Aber das ist kein Friede. Wahrer Friede kommt nur, wenn beide Seiten miteinander versöhnt werden. Wir hatten dieses wunderbar starke Beispiel von der nordkoreanischen Frau, die sich versöhnen konnte mit der Amerikanerin. Wie genial ist das? Friede geht nur durch Versöhnung. Der Krieg, die Feindschaft oder auch die Gleichgültigkeit oder wie auch immer sich dieser Unfriede ausbreitet, der verschwindet. Verschwindet auch aus dem Herzen. Das ist Versöhnung. Und wir wissen, dass Konflikte überhaupt erst entstanden sind durch Sünde. Durch ein Auflehnen gegen Gott und gegen seinen guten Plan. Zuerst von gefallenen Engel des Lichts und dann von den ersten Menschen. Und wir sind auch ganz gut dabei, also ich nehme mich damit in die Reihe. Und Sünde hat verschiedene Konfliktarten mit sich gebracht. Einmal der Konflikt zwischen Gott und Menschen. Der Konflikt zwischen Gott und Menschen, weil Menschen meinen, sie müssen sich irgendwie gegen Gott stellen oder über Gott stellen oder Gott ignorieren. Und somit ist aber auch der Friede zwischen Menschen und Menschen mit Flöten gegangen. Das ist dieser zweite Konflikt zwischen Menschen. Da gibt es die internationalen Kriege, von denen wir in den Nachrichten hören, oder den Krach ganz zu heim bei uns in der Familie. Und wie gesagt, um Frieden zu bekommen, braucht es Versöhnung. Und Versöhnung hat Gott ein für alle Mal erreicht. Und ich weiß, ich werde hier kaum jemanden damit überraschen, aber lasst es uns nochmal auf der Zunge unseres Herzens zergehen. Durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus, dem Sohn Gottes am Kreuz, und durch seine Auferstehung von den Toten hat der liebende Gott für dich und für mich die Tür geöffnet, dass wir Versöhnung erleben können, dass wir Frieden schmecken können. Das Geschenk, durch das wir bleibenden Frieden haben können. Und abseits von Jesus, ohne Jesus, gibt es diesen Frieden nirgendwo zu finden. Friede geht nur durch Versöhnung, steckt das Wort Sohn drin, durch den Sohn Gottes. Friede durch Versöhnung. Und viele von euch können das bestätigen, wenn wir jetzt mal zusammentragen würden, wo wir überall nach Frieden gesucht haben. In allen möglichen Religionen, in der Esoterik, im Sport, Selbstfindungsaktionen, Karriere, Reichtum, in der Ablenkung, Adrenalinkick, Drogen, habe ich noch irgendwas vergessen? Frage: Wer von euch hat schon mal irgendeins dieser Dinge ausprobiert und festgestellt, da finde ich keinen Frieden? Traut sich jemand? Wow. Also, da finden wir keinen Frieden. Und Gott hat durch den Propheten Jesaja schon 700 Jahre vor Jesus etwas über Jesus prophezeit. Ganz bekannter Vers. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wörtlich steht da, die Strafe lag auf ihm für unseren Frieden oder zu unserem Frieden. Die Strafe auf ihm zu unserem Frieden. Und ohne Lösung für das Schuldproblem gibt es keine Chance für Frieden, weil es so keine Versöhnung gibt. Aber Jesus hat für uns bezahlt, hat für die Gerechtigkeit bezahlt und so die Tür für echten Frieden geschaffen. Frieden mit Gott und auch Frieden unter uns. Dasselbe sagt auch Paulus im Neuen Testament. Kolosserbrief 1, Vers 19. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein und wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt auf der Erde wie im Himmel. Wow, das ist stark, oder? Mit dem Blut können wir heute ja oft nicht so sehr viel anfangen, dass das was mit Versöhnung zu tun hat. Aber Leute, Versöhnung ist so etwas Großes, das gibt es nicht für einen feuchten Händedruck. Der damalige Leiter von World Vision Kambodscha, der hat das erlebt. Nachdem das Terrorregime der Roten Khmer zu Ende war, ihr brutalstes Abschlachten, wollte die christliche Hilfsorganisation Verbandsmaterial, Medizin und so weiter ins Land bringen. Aber der Hass gegen die Westler, gegen die Weißhäutigen, steckte noch so tief drin, dass man kaum reinkam. Aber dieser Mann hat es sich in den Kopf gesetzt, ich will diesen in jeder Hinsicht blutenden Menschen, gibt immer noch viele Landminen und so weiter, damals erst recht, ich will diesen in jeder Hinsicht blutenden Menschen einfach Hilfsgüter bringen, Verbandszeug und so weiter. Und irgendwie hat das geschafft, sich mit einem LKW voll Zeug bis nach Phnom Penh durchzuschlagen. Ist zum damaligen Gesundheitsminister gekommen, um das eben verteilen zu lassen. Und der meinte, ich weiß es, ich war nicht dabei, aber so ungefähr muss gewesen sein, wie arrogant seid ihr Weißen eigentlich? Wir wollen euch nicht, wir wollen auch eure Hilfsgüter nicht. Sieh zu, dass du fortkommst, wenn du lebend hier raus willst. der Mann hat sich in seiner Liebe im Herzen nicht abhalten lassen. Er hat sein Schweizer Taschenmesser aus der Hosentasche gezogen und aufgeklappt. Der Gesundheitsminister ist vorsorglich einen Schritt zurückgetreten, aber er hatte nicht vor, irgendwem was zu tun, sondern er schnitt sich seine eigene Hauptschlagader auf und sagte, die Farbe der Haut mag anders sein, die Farbe vom Blut ist dieselbe. Ist egal, ob welche Ader es war, jedenfalls es war blutig und das hat das Herz des, ist die hier, oder? Dann ist das, ist egal. Jedenfalls, es gibt hier ein paar Mediziner, ich muss aufpassen, was ich sage, ich weiß. Jedenfalls war er auf Hilfe angewiesen und dieses Herzblut, was im wahrsten Sinn des Wortes sichtbar war, hat auch das Herz dieses abgebrühten Gesundheitsministers bewegt und von da ab durfte die Organisation Hilfsgüter liefern. Ein Stück Versöhnung durch aufopferungsbereite Liebe. Und das ist nur ein kleiner Schnipsel von dem, was Jesus durch sein Blut für uns getan hat. Er gibt sich selbst hin für uns. Und die Frage ist, ob wir seine Hilfe annehmen, ob wir uns helfen lassen, Frieden schenken lassen. Leute, bitte lassen wir uns nicht abspeisen mit flachen Friede, Freude, Eierkuchen-Fantasien. Friede, wahrer Friede ist sowas Großes. Versöhnung und Frieden sind existenziell. Und Versöhnung und Frieden betrifft jeden Lebensbereich. Bitte schaut euch mal das Kreuz an. Das Kreuz besteht aus zwei Balken. Einmal den vertikalen von unten nach oben und den horizontalen. Und man könnte sagen, das ist so ein Bild für die zwei Beziehungsebenen. Die Verbindung zwischen uns Menschen hier unten und Gott da oben. Ist vereinfacht, aber die will Gott dadurch wiederherstellen und die horizontale, für uns auf Augenhöhe, zwischen uns Menschen. Und schauen wir kurz in die vertikale Richtung. Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir im Glauben Jesus als Herrn annehmen, dann bekommen wir diese Versöhnung mit Gott, diese horizontale Verbindung geschenkt, diese vertikale. Die horizontale kommt jetzt und zwar in Epheser. Epheser 2, Vers 15. Ich starte Vers 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, aus Juden und den Völkern, ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz aufgehoben, mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Wow. Hier sehen wir eben diesen horizontalen Frieden, den Frieden zwischen Menschen. Und Jesus hat nicht nur die Grundlage geschaffen, dass wir versöhnt Gemeinschaft mit Gott leben können, sondern eben auch versöhnt miteinander sein können. Versöhnt mit Menschen aus anderen Kulturen. Versöhnt aber auch mit den Leuten aus dem eigenen Stall. Und ich merke das auch in der Seelsorge. Echter Frieden in angespannten Situationen, der geht nur durch Jesus. Nur wenn wir uns ihm vorbehaltlos anvertrauen. Oft versuchen wir es aus uns selbst, aber das geht nicht weit. Einen anderen Frieden außer durch Jesus gibt es nicht. Schaut mal in Jesaja 57, 19. Allen schenke ich Glück und Frieden, denen, die in der Nähe leben und denen, die noch in der Ferne zerstreut sind. Ich will sie heilen, ich, der Herr, sage es. Die Menschen aber, die sich gegen mich auflehnen, sind wie die unruhigen Meereswogen, die Schlamm und Schmutz aufwühlen. Wer nichts von mir wissen will, findet keinen Frieden, sondern stürzt sich ins Unglück, das sagt mein Gott. Zwei Sachen. Erstens, Friede führt zu Heilung. Friede führt zu Heilung. Erst kündigt Gott Frieden an und dann sagt er, ich will sie heilen. Wie stark ist das? Und diese Heilung, die können wir auf allen möglichen Ebenen erleben, körperlich, in den Gedanken, in der Psyche. Nicht immer zu 100% hier und jetzt, aber Gott schenkt Heilung. Und das zweite ist das Gegenteil. Das zweite ist, wer sich gegen Gott auflehnt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er diesen stabilen, dauerhaften, gesunden Frieden nicht kennenlernt. Wer das Kreuz ablehnt, der wird keine Versöhnung erleben. Wir hatten gesagt, Frieden ist mehr als das Ende eines Konflikts. Und ihr alle kennt das hebräische Wort für Frieden, das heißt Shalom. Und Shalom ist dieser jüdische Gruß, aber es ist viel mehr als ein Gruß. Das Wort Shalom ist im Hebräischen verwandt mit dem Wort vollständig. Vollständig. Shalom meint ein vollständiges, ein vollumfängliches Wohlergehen. Das ist groß. Nicht nur das Schweigen von Waffen, sondern etwas sehr Positives, etwas Ganzheitliches. Und ich sehe zwei Schlüssel zum Frieden. Der erste Schlüssel ist Gottes Herrschaft. Ist vielleicht überraschend, der erste Schlüssel ist Gottes Herrschaft. Schaut mal in Jesaja 6, Vers 9 und ich starte in Jesaja 9, Vers 6 und ich starte mit Vers 5, wo es um den Messias, den Christus geht. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Wir denken an Weihnachten. Prophetie darauf. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Wir sehen den Zusammenhang von Gottes Herrschaft und Frieden. Und das ist auch die Reihenfolge. Gottes Herrschaft und Frieden. Erst kommt Gottes Herrschaft und daraus erwächst der Frieden. Nur wer sich bewusst unter Gottes Herrschaft stellt, wird diesen Frieden erleben. Wer Gott und seine Herrschaft ablehnt, wird diesen Frieden nicht schmecken. Oft wird ja das Evangelium auch als Königreich Gottes bezeichnet. Und Evangelium heißt bekanntlich gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Gott den Rahmen schafft, um uns zu regieren. Er will uns befreien aus der Sklaverei der Sünde, die uns kaputt machen will, aus der Gottlosigkeit und will uns Frieden schenken. Das ist sein Reich, sein Friedensreich vom Friedenfürst. Friedefürst. Der erste Schlüssel zum Frieden ist also Gottes Herrschaft. Und der zweite Schlüssel ist es, Gottes Stimme zu hören und zu gehorchen. In Jesaja 48 spricht der Prophet zum Volk Israel und sagt ihnen, was sie haben könnten, wenn sie gehorcht hätten. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Also, was ist der Schlüssel zum Frieden? Auf Gottes Worte achten, horchen und gehorchen, also es tun. Und dasselbe sehen wir auch im Neuen Testament. In Johannes 10 sagt Jesus über seine Jünger, seine Nachfolger Folgendes: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Frage: Woran erkennt man einen echten Jesus-Jünger? Daran, dass er das FIG-Logo auf der Brust trägt? Daran, dass er jede theologische Frage souverän beantworten kann? So ein Quatsch. Einen echten Jesus-Jünger erkennt man nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern daran, dass er Jesus hört, dass er auf Jesus hört, horcht, gehorcht. Entschuldigung, wenn das zu simpel ist, aber das ist der Schlüssel zum Frieden. Jesus sagt zu den Leuten, die das tun, Johannes 14, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, an die Jünger, die ihm folgen. Und ich bin froh, dass Jesus uns nicht den Frieden gibt, den die Welt anbietet. Diesen bröckeligen, möchte gern Frieden. Also, was sind die Voraussetzungen für Frieden? Erstens, Versöhnung durch das Kreuz, Versöhnung durch den Sohn, Versöhnung mit Gott und Versöhnung mit Menschen. Und zweitens, Gottes Stimme hören und gehorchen. Wir sehen, der Frieden hängt wie alles volle Kanne an Jesus. Deswegen sind wir die Christusgemeinde. Und letztes Mal hatten wir, wie schon gesagt, die Frucht Liebe. Und ich sehe auch da eine Verbindung zu unserem Thema heute, Frieden und Geduld. 1. Korinther 14, 13, dieses Liebeskapitel, paar Verse. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht sich nicht selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Liebe hat Geduld. Bis wir zur Geduld kommen, braucht ihr noch ein bisschen davon. Aber Liebe hat Geduld. Liebe kann warten. Habt ihr schon mal was von wahrer Liebe wartet gehört? Wenn du deinen zukünftigen Partner wirklich lieben willst, dann wartest du auf ihn. Auch im sexuellen Bereich. So kann sich Liebe ausdrücken. Liebe hat Geduld. Wenn das so ist, dann sollte es nicht überraschend sein, wenn ich meinen Kindern geduldig zuhöre, meiner Frau, mich wirklich für ihre Bedürfnisse interessiere. Aber eigentlich wollten wir den Sack beim Frieden erst noch zumachen. Was hat das mit diesen Versen zu tun? Liebe ist freundlich. Ja, Freundlichkeit ist eine Voraussetzung für Frieden unter Menschen. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit sieht. Es würde sich lohnen, da nochmal richtig tief zu graben bei jedem dieser einzelnen Aspekte. Wenn ich nicht neidisch bin, wenn Menschen nicht neidisch sind, dann brauchen sie sich gar nicht bekämpfen. Wenn wir uns nicht wichtig tun, uns nicht aufblasen, nicht taktlos sind, dann und selbstlos sind, dann provozieren wir auch andere nicht, provozieren wir keinen Stress und Streit und Krieg. Wenn wir uns nicht reizen, also nicht provozieren lassen, dann ja, entsteht weniger Konflikt. Wenn wir Böses nicht nachtragen, sind wir bereit zu vergeben. Wenn wir uns nicht an Unrecht freuen, sondern der Wahrheit, dann deeskalieren wir Konflikte. Sie werden immer kleiner. Und jetzt kommt es, Vers 7. Sie, die Liebe, erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Alles ertragen heißt auch den steinigen Weg zum Frieden gehen. Schritt für Schritt. Auch über Hindernisse. Und Glaube, also Jesus vertrauen, ihm alles anvertrauen, das haben wir ja schon als Schlüssel zum Frieden entdeckt. Glaube ist nicht alles, aber ohne Glaube ist alles nichts. Glaube ist nicht alles, aber ohne Glaube ist alles nichts. Wenn die Liebe so in uns Raum gewinnt, sind wir auch auf dem besten Weg zum Frieden. Okay, jetzt wart ihr geduldig, bis wir zum Punkt 2 gekommen sind, dem letzten. Geduld ist auf den ersten Blick auch kein so großer Punkt, nicht so wichtig, wie nicht so ein genialer Teil der Frucht, vielleicht wie Liebe, Freude oder Friede. Und vielleicht denkst du, Geduld heißt ständig in der Warteschleife sein und darauf habe ich keinen Bock. Also Geduld interessiert mich nicht. Aber Leute, Geduld ist etwas Großes, Geduld ist etwas Geniales. Denn wir alle kommen doch oft in Situationen, die sich anfühlen wie so eine Warteschleife. Und wenn du dann Geduld hast, fühlt es sich nicht so sehr wie Folter an. Wer geduldig ist, der hat mehr Freude und Frieden als der, der nur glücklich ist, wenn er mit vollem Tank auf der Überholspur unterwegs ist und kein Auto vor ihm in Sichtweite. Geduld ist gut für unser Glaubensleben, aber auch für die ganz banalen Dinge im Alltag. Und Geduld hat zwei unterschiedliche, aber verwandte Charaktereigenschaften. Das eine ist beständig in langwierigen Herausforderungen. Beständigkeit in langwierigen Herausforderungen. Und das zweite ist Zurückhaltung, Böses zu rächen. Zurückhaltung, sich zu rächen. Und ohne diese beiden Aspekte ist Geduld unvollständig. Manche Leute, die bleiben beständig, auch wenn der Gegenwind länger anhält. Aber sie sind schnell unterwegs, sich zu rächen. Andere Leute sind zurückhaltend, zurückzuschlagen, aber sie sind nicht beständig in herausfordernden Umständen, wenn die Probleme länger anhalten. Also für biblische Geduld, für die vollständige Frucht des Geistes gehört beides zusammen. Und wir sollten verstehen, der Weg ins Reich Gottes, der geht durch viele Herausforderungen. Das sagt Jesus ausdrücklich. Auch Paulus und Silas berichten davon, sie gehen in Orte, wo sie früher Gemeinde gegründet haben, und Leuten besuchen sie, die durch Widerstand, die durch Verfolgung gegangen sind. Und dann heißt es darüber, was Paulus und Silas taten. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Achtet mal auf das Wort müssen. Warum müssen? Wieso müssen wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen? Wieso sind die so wichtig, dass wir das scheinbar brauchen? Diese Widerstände, diese Bedrängnisse, diese Versuchungen oder wie du es nennen willst, die helfen uns, tiefer zu verinnerlichen, was Jesus für uns getan hat. Römer 5,1 hatten wir schon. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Aber danach geht es weiter. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Aber nicht nur das. Selbst in Bedrängnissen rühmen wir uns, weil wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Diese Bedrängnisse, diese Schwierigkeiten, die lehren uns Geduld. Deshalb ist es gut, wenn auf dem Pfadfinderlager nicht immer nur die Sonne scheint. Deshalb ist es gut, dass das große Spiel nicht immer nur simpel war, dass es auch mal knifflig ist, was rauszufinden, dass man auch ein Stück in Bedrängnis geführt wird. Man lernt Geduld. Super. Deshalb schult es unseren Charakter, wenn nicht jede Bewerbung gleich in einem Job endet. Deshalb antwortet Gott nicht immer dann und so, wie wir das im Gebet uns erhoffen. Schwierigkeiten lehren uns Geduld. Aber Achtung, es wird noch aktiver. Ein Prozess, den wir aktiv mitgestalten können. Ein lebenslanger Prozess. Ein Prozess, in dem das Kreuz von Jesus nicht nur theoretisch auf uns zu beziehen ist, sondern auch ganz praktisch angewendet werden kann. Lass mich so sagen, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, deshalb dürfen wir seinen Tod auf uns beziehen. Das lesen wir dann ein Kapitel später in Römer 6,11. Genau das sollt ihr auch von euch denken, für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Euer sterblicher Leib soll nicht von der Sünde beherrscht sein. Sie will euch nur dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Stellt die Glieder eures Körpers nicht in den Dienst der Sünde. Sie sollen nicht Werkzeuge des Unrechts sein. Stellt euch vielmehr ganz Gott zur Verfügung, denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes. Sie sollen die Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Wir merken, Paulus spricht hier nicht von toter Theorie, nur im Kopf, sondern vom alltäglichen Leben. Und Geduld wächst, wenn wir das in unserem täglichen Leben üben, in der Schule, auf der Arbeit, in der Familie, wo wir sind. Jesus ist für die Sünde gestorben. Aber Gottes Ziel ist, dass auch wir für die Sünde gestorben sind. Und diesen Zustand, den nehmen wir im Glauben an. Wir trainieren das im Alltag. Und jedes Training braucht Geduld. Und durch Training wachsen wir auch in Geduld. Und durch Geduld können wir die komplette Frucht ernten, die Gott, der Geist, wachsen lässt. Den kompletten Segen, den Jesus schenken will, Lukas 8,15. Und wie bei allen Eigenschaften der Frucht des Geistes, ist auch bei der Geduld Jesus das perfekte Vorbild. Davon lesen wir zum Beispiel in 1. Petrus 2, Abvers 21. Und auch Vers 20 schon sagt da was Wichtiges zu. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, wenn ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Gott möchte also, selbst wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir zu Unrecht gerügt oder bestraft werden, oder obwohl es keinen Grund dafür gibt, oder sogar wenn wir für das Gute bestraft werden oder leiden, dass wir es geduldig ertragen. Und die nächste Aussage ist auch sehr bemerkenswert. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Krass, oder? Gott hat dich dazu berufen, ungerechtes Leiden zu ertragen. Das sollten wir auch den Leuten sagen, die überlegen, ob sie Christen werden wollen. Offenen Karten. Super Werbung, oder? Nein, aber den Leuten ehrlich sagen, auf was sie sich einlassen, wenn sie sich auf Jesus einlassen. Und dann macht Petrus weiter. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Wir werden also ausdrücklich aufgefordert, Jesus als Vorbild nachzueifern, zu folgen, auch darin Leiden zu ertragen. Und sein Beispiel sehen wir in den nächsten beiden Versen. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Wieso konnte Jesus in seinem Leiden so stark sein? Weil er seine Zuversicht auf Gott ausgerichtet hatte. Er hat alles Gott abgegeben. Deshalb musste er sich nicht für sich selbst kämpfen, musste er sich nicht rächen. Das ist Geduld. Und mit gewachsener Geduld können wir dem Verlangen widerstehen, uns zu rechtfertigen, uns zu rächen, weil wir es nicht brauchen. Und in dem Sinn macht Petrus in Kapitel 4 weiter. Weil Christus am eigenen Leib gelitten hat, müsst auch ihr euch seine Haltung aneignen. So seid ihr innerlich vorbereitet, denn wer seinetwegen am eigenen Leib gelitten hat, der hat Ruhe von der Sünde. Dann gehorcht er für den Rest seines Lebens nicht mehr den menschlichen Begierden, sondern er wird tun, was dem Willen Gottes entspricht. Heftige Aussage, oder? Wer seinetwegen am eigenen Leib gelitten hat, der hat Ruhe von der Sünde. Wörtlich steht da, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Wir sehen also, es ist entscheidend, dass wir für die Sünde gestorben sind. Nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern frei. Vielleicht erinnern sich manche noch an die Taufpredigt angekommen. Da ging es auch darum, dieses Freisein durch den Tod von Jesus. Durch seinen Tod hat Jesus die Sünde besiegt. Und wenn du dich auch in der Taufe mit seinem Sterben und seiner Auferstehung identifizierst, dann das spricht für diese Freiheit von der Sünde. Gleichzeitig braucht es Geduld, auf diesem Weg der Freiheit zu bleiben und nicht wieder in irgendeinem Spinnennetz kleben zu bleiben. Was ist also der Schlüssel zu dieser Geduld? Ich meine, es ist ganz klar der Blick auf Jesus. Der Blick auf Jesus, die Augen auf ihn ausgerichtet halten, Hebräer 12. Wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das am Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindung er durch die Sünde ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Jesus wusste, der einzige Weg zur Geduld und Freude geht durch Leiden. Und mit dem Blick auf die Freude konnte er das Leiden ertragen. Banales Beispiel, ich dusche nicht gern kalt. Aber ich kenne die Freude, wie sich das anfühlt, nach einer kalten Dusche. Das hilft mir, mich immer wieder zu motivieren, kalt aufzudrehen. Oder ein vielleicht etwas geistlicheres Beispiel. Es fällt mir nicht leicht, in Heidenheim in der Fußgängerzone einfach Leute auf ihren Glauben auf Jesus anzusprechen. Aber ich kenne die Freude, wenn Leute Jesus Christus persönlich kennenlernen. Wenn er ihnen Leben schenkt, wenn er ihr Leben umkrempelt. Deswegen bin ich da gern mit am Start. Wie wachsen wir in Geduld, in der Ausdauer, trotz innerer oder äußerer Widerstände? Der Schlüssel ist es, unsere Augen auf Jesus gerichtet zu halten. Und das wollen wir auch jetzt im Gebet. Jesus, vielen Dank, dass du uns ein Vorbild bist, aber nicht nur ein theoretisches Vorbild aus dem Lehrbuch, sondern dass du ganz praktisch auch mit uns durch den Alltag gehen willst. Und du siehst, wie ich und wie wahrscheinlich jeder von uns struggelt mit Frieden, mit Geduld. Wir bitten dich gemeinsam, dass du uns hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Sei es, dich, dein Kreuz, dein Leiden, dein Sterben zu verstehen, für uns selbst anzunehmen, dich als unseren Herrn zu machen. Sei es, ja, auch Leiden zu durchschreiten, im Blick auf dich, im Blick auf die Freude, die vor uns liegt und in Dankbarkeit, dass wir frei sind von der Sklaverei der Sünde. Was es auch ist, führe du uns weiter und hilf uns gegenseitig, Stütze zu sein auf diesem Weg. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen.